Ja, einen schönen guten Abend zu unserer heutigen Ringvorlesung. Bevor wir beginnen, muss ich leider mitteilen, dass die Vorlesung von Klaus Pias, die nächste Woche vorgesehen ist, aus Krankheitsgründen entfällt. Wir werden uns also eine medienphilosophische Pause gönnen müssen. Und heute bin ich gebeten worden, die kurze Einleitung und Moderation zu machen. Wir haben Professor Dr. Philipp Stölger zu Gast, ein studierter Theologe und Philosoph, der unglaubliche Publikationsliste hat, die ich jetzt hier nicht lesen werde. Ich könnte es machen, sie liegt ausgedruckt vor, aber Sie finden das am Netz. Philipp Stölger hat 1999 promoviert über Blumenbergs Metaphorologie und ist dann nach in die Schweiz, an die Uni Zürich, wo er Oberassistent war im Bereich Hermeneutik und Religionsphilosophie. Er hatte unterschiedliche Forschungsaufenthalte, unter anderem ein Fellowship in Yale und ein Aufenthalt am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Hat dann, nur um seine vielfältigen Interessen zu begründen, auch im 2005 das Internationale Psychoanalytische Forum mitbegründet. Hat dann im Jahr darauf, 2006, zum Thema, grob gesagt, Passivität als Passion habilitiert in Zürich und wurde 2007 in einer Art Bilderbuchkarriere, wenn man so will, an die Uni Rostock berufen, wo er eine Professur innehat für systematische Theologie. Philipp Stölger ist ein Mann des Textes, worauf der Begriff Hermeneutik schon verweist, aber auch engagiert in Bildwissenschaft und Bildtheorie, was ja auch gewissermaßen naheliegt. In der ganzen Diskussion um Iconic Turn, Medienphilosophie sowie allgemeinen Bereich Wissens und Kultur. Professor Stölger hält Vorlesungen über Dinge, von denen Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es sie gibt. Zum Beispiel Soteriologie oder die Präsenzpotenz des Bildes und der mitpräsente Entzug. Ich pick das nur so raus von dem, was ich glaube, was vielleicht interessant ist für Sie zu lesen oder was lustig klingt. Immanenzlust. Was schreibt der Theologe über Immanenzlust oder über Passion oder Entzugserscheinungen? Ich dachte nur, die Katholen trinken so viel. Hat in wirklich vielen Bereichen publiziert, hermeneutischen Blättern und so weiter. Heute geht es um das Sprechen bzw. um die Inkarnation des Denkens und Sprechens. Wer spricht? Ich hoffe, Kollege Stölger wird sprechen. Es freut mich, dass Sie hier sind. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und vor allen Dingen natürlich auch Dank den abwesenden Häuptlingen dieser Ringvorlesung, Frau Christiane Voss und Herrn Lorenz Engel. Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist relativ schlicht ein Reflexionsgang, der sich ziemlich genau versucht, auf Ihr Leitthema Körper des Denkens zu beziehen. Und ich mache das ganz banal in 8 Schrittchen. Ich erläutere das dann noch, aber zunächst mal 2, 3 Sätze, warum Sie hier einen Theologen vor sich haben. Das kann ja doch irgendwie überraschen. Schlicht gesagt deswegen, weil Theologie, was immer sie sein mag, auf jeden Fall Medienwissenschaft ist. Was denn sonst? Weil Religion, um jüngst Peter Weibel mit seinem Religionsprojekt im ZKM zu zitieren, weil Religion das Originalmedium aller Medien sei. Warum? Religion bestehe maßgeblich darin, präsent zu machen, was absent sei. Das muss ja nicht nur Gott sein. Wenn Religion so ursprüngliche Medienpraxis ist, ist klar, Theologie ist Medienwissenschaft, Wissenschaft dieser Medienpraxis. Und das hat nicht erst Peter Weibel gemeint, sondern auch 10 Jahre früher schon Jochen Hörisch, und die These ist eigentlich alt. Jochen Hörisch, Religion sei durch und durch medial, mit der kleinen Wendung, Medien seien deswegen religiös valent. Und daraus ergebe sich die tiefe Verwandtschaft von Medienwissenschaft und Theologie. Man kann diesen sehr starken Thesen natürlich nicht ganz ohne Kritik folgen, aber zunächst mal geben sie einen Hinweis darauf, warum Theologie vielleicht was zu Medienwissenschaften beizutragen hat. Denn Religion ist natürlich immer Lebensform in allen möglichen Medien, manches Mal ja auch in seltsam unmöglichen. Und die Mächte, in die Religion immer verstrickt ist, pastoral, disziplinar, Kontrollmacht, sind natürlich immer mediale Mächte, die dann bestimmte Ausprägungen bis in Körperpraktiken finden, Buße, Gewissenserforschung, Unterricht, Sakramente, religiöse Begehungen eben. Kurzum, Theologie als Reflexion bestimmter Religionsformen ist von daher Medienwissenschaft genauer Theorie dieser Praktiken. In der Theologie selber ist das alles etwas enger gefasst, aber auch durchaus vertraut, denn die Theologie spricht von Heilsmedien, Media Salutis. Wort, Schrift und Sakrament sind die zentralen. Bild eigentlich auch. Das ist umstritten. Und seitdem es christliche Theologie gibt, ist deren Leitmedium ein toter Körper, der da am Kreuz hängt. Für den gilt ausnahmsweise exemplarisch, banal gesagt, dass dieses Medium, Christus genannt, die Message sei. Darin ist alles enthalten. Mit der besonderen Pointe allerdings, dass gerade die Materialität dieses Mediums namens Christus in besonderer Weise matters. Denn dort wird ein Mensch, was denn sonst, Präsenzmedium Gottes. Mit dem Witz, dass dieser Mensch, der Präsenzmedium Gottes sei, nicht bloß Mittel zum Zweck ist, äußerlich, sondern der wird selber Gott genannt, weil hier das Medium selber das ist, was es eben nicht bloß repräsentiert, sondern präsentiert. Gott und dieser Mensch sollen identisch sein. Darin liegt natürlich ein besonders harter Medienbegriff angelegt. Damit ist man im Grunde bei dem Punkt der Inkarnation. Jochen Hörisch orakelte einmal, ob sich dereinst eine Theologie formieren werde, die an die großartige Medientheorie des Johannesprologs anknüpfen werde, also Johannes 1. Das halte er für wahrscheinlich. Recht so, denn das wird seit 2000 Jahren auch gemacht. Man kann von daher sagen, im Anfang war das Wort und das Wort ward Fleisch, Johannes 1. Im Anfang war das Medium und das Medium ward Körper. Bis zur Umkehrung, dieser Körper ward Medium Gottes. Daraus ergibt sich die Problemfrage, die mich beschäftigt, ob Körper und Medium dann eigentlich dasselbe besagen oder ob zwischen beiden noch ein Unterschied gemacht wird. Die alte These, Medien als Körperextensionen, kann man leicht umkehren und von Körpern als Medienextensionen sprechen. Oder sind beide, Körper und Medium, eigentlich längst eins und der Unterschied obsolet? Dazu erstens zum Ringvorlesungsthema Körper des Denkens. Der traditionelle Körper, der Körper des Denkens der Tradition, ist natürlich die Sprache. Griechisch klingt das ganz vertraut, Logos, im Sinne von Vernunft und Wort. Auf den Begriff gebracht und auf Programm geformt von Franz Rosenzweig, dem jüdischen Religionsphilosophen, mit dem Programmtitel Das neue Denken. Und das meinte, Denken bediene sich der Sprache nicht als Mittel, sondern wenn Denken denkt, ist es Sprachdenken. In Weimar muss man da natürlich an Herder und anderes denken, ist ja klar. Nur, wenn Denken immer Sprachdenken ist, fragt sich, wer denkt eigentlich, wenn Sprachdenken gedacht wird? Üblicherweise meinen wir, ich ab und zu auch, ich selber sei es, der denkt, wenn ich spreche, manchmal zumindest. Nur ist klar, dass wenn man sich der Sprache bedient, viele mitsprechen, bis zu der dunklen Heidegger-These, dass eigentlich dabei die Sprache spreche. Wir halten uns als Sprecher in der Regel für souverän, aufgrund unserer Sprachbeherrschung, aber es ist ausgesprochen fraglich, wer da von wem beherrscht wird, ob nicht der Sprecher eigentlich durch die Sprache, die er sich einbildet, zu beherrschen, beherrscht wird. Es zeigt sich also an dieser Figur des Sprachdenkens bereits natürlich die tragende Bedeutung von Medialität und die Frage nach dem Körper des Denkens, aber kurze Randbemerkung, warum eigentlich nur Körper des Denkens? Warum nicht auch Körper des Fühlens und Körper des Wollens? Wenn mediale Anthropologie vor allen Dingen sich um den Körper des Denkens sorgt, würde die Tradition des Logos fortgeschrieben. Es geht um Vernunft, Denken, Sprache. Es sollte aber eben nicht nur um Logos gehen, sondern auch um Ethos und Pathos, um Wollen und Begehren und Fühlen. Von daher wäre eigentlich der weitere Horizont Körper des Denkens, Wollens und Fühlens. Nach dieser Randbemerkung aber wieder zurück. Zweitens, das Verhältnis von Körpermedium und Medienkörper. Wenn hier von Körper die Rede ist in der Ringvorlesung, ist natürlich erstmal erwartbar für einen Theologen, Philosophen, was auch immer, es gehe um menschliche Körper, den Sie heute Abend ja alle mitgebracht haben. Als Sitz von Denken, Wollen und Fühlen. Der ist dann zu unterscheiden in Körper als Objekt, Ding und Leib, in dem wir sind. Und beide kann man in verschiedener Perspektive gewissermaßen von innen und von außen als Medien reflektieren. Inwiefern ist der menschliche Körper Medium von Denken, Wollen und Fühlen? Da können dann Psychoanalyse, Hermeneutik und Phänomenologie und andere einiges zu beitragen. Ich vermute aber, dass natürlich ein zweiter Sinn tragend ist, nicht den menschlichen Körper, sondern nach anderen Körpern zu fragen, als Körpern des Denkens. Etwa Bildkörper, Datenkörper oder Wissenskörper, wie ja angeblich die Universität eine sei. Dann verschiebt sich in dieser Verwendung natürlich die Bedeutung von Körper in die Kulturtheorie hinein. In dem Horizont würde der Körper, den Sie mitgebracht haben, lediglich als ein besonderer, kleiner, spezieller Medienkörper angesehen werden. Wenn dem so gemeint wäre, wären eigentlich Körper im weiteren Sinne kulturelle Artefakte als Träger von Denken, auch von Wollen und Fühlen. Und der menschliche Körper wäre nur einer davon, ein Sonderfall. Wenn dem so wäre, fragt sich, was soll dann noch Anthropologie in dem Horizont heißen? Das ist erstmal die Frage, was können Medienwissenschaften beitragen zur Frage, was ist der Mensch? Alte Frage. Die kann man für veraltet halten, wenn man der Ansicht ist, der Mensch sei doch eh nur das, was Medien aus ihm machen. Für ein sprechendes Tier oder was auch immer. Dann hätten wir es mit dem Menschen mit einem medial produzierten Artefakt zu tun. Mediale Strategien zu untersuchen hieße Formationen des Menschen zu untersuchen, und Anthropologie, die alte, wäre lediglich der Jurassic Park dieser Fragestellung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es sich so leicht machen kann, von dem Thema des Menschen überzugehen in eine allgemeine Kulturtheorie und den Mensch als Sonderfall anthropogener Artefakte zu nehmen. Das möchte ich etwas irritieren mit der Frage danach, wer spricht? Denn in dieser Frage nach dem Wer des Sprechens, und Sie können da auch sagen, wer zeigt sich, wer ist verantwortlich, wer ist affiziert, in dieser Wer-Frage taucht etwas auf, was in dieser These des Menschen als medialen Artefakt wahrscheinlich nicht ganz aufgeht. Daher komme ich zu viertens, zur Wer-Frage. Die Frage, wer spricht, kennen Sie natürlich lebensweltlich alle. Wenn ein Politiker spricht, fragt man sich ja sehr, wer da eigentlich spricht. Oder ein Wissenschaftler oder ein literarischer Text. Bei Amtspersonen, ich simuliere ja gerade den Professor, spricht in der Regel das Amt oder auch der Richter im Namen des Volkes. Aber es spricht natürlich immer auch eine natürliche Person mit, an der Stimme merklich. Wie ist das, wenn ein Wissenschaftler spricht? Für den gilt die Zunftregel der Neutralisierung des Sprechenden. Dazu sind Theorien, Methoden, Institutionen und Ämter da. Sie neutralisieren gewissermaßen das Natürliche an der Person. Nicht jemand spricht, sondern wenn ein Wissenschaftler spricht, ist er Sprachrohr einer Methode oder einer Wissenschaft. Aber es soll natürlich namentlich kenntlich sein, wer da spricht. Das gilt zugleich. Wir müssen unsere Texte ja gewissermaßen unterschreiben. Darin machen manche, wie auch Habermas mal im Vergleich zu Bloomberg, den Unterschied zur Literatur. Die Stimme des wissenschaftlichen Texts muss namentlich kenntlich sein. Die des literarischen Textes natürlich nicht. Der Wissenschaftler hat nicht die Lizenz zum Maskenspiel, sondern er muss immer als er selber auch haftbar gemacht werden können. Und wenn er zu viel geklaut hat, ist es ja auch ganz gut so. Man sieht, dass man es hier bei der Wehrfrage mit Faltungen von Medialität zu tun bekommt. Der literarische Text ist gewissermaßen wie ein Vorhang voller Falten. Der Autor ist abwesend. Der wissenschaftliche Text mag noch so kompliziert gefaltet sein, aber dahinter soll ein Wissenschaftler stehen, den man auch vor den Vorhang rufen kann. Beim Politiker weiß ich nicht, wie das ist. Diese Wehrfrage, mit der ich jetzt eingesetzt habe, markiert anthropologisch eine Verschiebung. Klassisch wurde gefragt, was ist der Mensch? Heidegger feierte es als große Entdeckung zu fragen, wer ist das? Und das ist auch erstmal eine sinnvolle Veränderung. Man muss dann nicht mehr nach metaphysischen Wesensbestimmungen fragen, was ist der Mensch? Sondern es wird gewissermaßen kleiner dimensioniert, zurückhaltender gefragt, wer ist der Mensch? Aber es wird immer noch gefragt, wer ist denn der Mensch? Deswegen scheint mir angemessen, die Verschiebung noch etwas weiter zu treiben, lediglich zu fragen, wer spricht denn da? Wann und wo und warum? Diese Frage, wer spricht, würde man normalerweise historisch bearbeiten und dann nach Verfasser, Autor, Sprecher suchen. Oder man kann es empirisch tun und dann die Hausnummer angeben oder was auch immer. Historisch wie empirisch würden aber die Komplikationen der Wehrfrage verkannt. Denn die medialen Faltungen eines Sprechers, aus denen er sich nie ganz entwickeln kann, macht die Frage so kompliziert. Sie haben es ja bereits an der Frage, wer spricht, wenn ein Wissenschaftler spricht, gemerkt. Die alte Idee, es sei ein Träger der Sprache, der spricht, ein kleiner Souverän, konkurriert mit der bereits angespielten These, das sprechende Subjekt sei eigentlich Effekt der medialen Bedingungen, so wie ich es eingangs mit dem Sprachdenken bereits anführte. Aber dennoch nach einem Wer zu fragen, gewissermaßen querstehend zu allen Faltungen, scheint mir ethisch, juristisch und auch religiös unabweisbar. Nur muss man sich von vornherein klar machen, dass die Frage vermutlich so gut wie nie eine beruhigende, befriedigende Antwort finden wird. Psychoanalytiker wissen das genau. Und Sie kennen natürlich die aktuellen Beispiele eh viel besser als ich. Wenn Sie Ihr iPhone anmachen und kriegen es mit Siri zu tun, dann wurde es kürzlich als große Entdeckung gefeiert, dass man die englische Stimme von Siri namentlich identifizieren konnte. Ein John Briggs, der diese Sätze eingesprochen hat, die dann kombiniert werden, und diese Medientechniken kennen Sie ja alle. Medientechnik mit dem feinen Sinn für Humor und Ironie, bei der natürlich die Frage nach dem Wer ins Leere läuft und auch ins Leere laufen soll. Die faltenlose Oberfläche des iPhone verbirgt die unendlichen Verknüpfungen dahinter, die Komplikationen, die darin liegen. Es ist ja Siri kürzlich gehackt worden, so dass man jetzt einigermaßen weiß, dass halt einfach Audiodaten an Apple-Server geschickt werden mit einem ziemlich auskunftsfreudigen Protokoll und dementsprechend mit Identifikationsnummer versehen dann Antworten zurückkommen. Man kann das aufklären, topologisch und medientechnisch, aber die Wehrfrage bleibt natürlich gerade verschleiert. Die Komplikationen des Wehr, darauf möchte ich mit ein paar Entfaltungsversuchen zu antworten versuchen. Der Mensch erstens, also ich bin bei fünftens, der Mensch als Animal Symbolicum. Ich gebe Ihnen vielleicht doch die Gliederung wieder, dann wissen Sie ungefähr, wo ich mich gerade bewege. Entfaltungsversuche der Wehrfrage. Animal Symbolicum war die Bestimmung Cassirers für den Menschen. Der Mensch, das symbolerzeugende Tier, was Symbole schafft und beherrscht. Blumenberg hatte das als Animal Metaphoricum etwas weitergeführt. Der Mensch, der die Symbole schafft und beherrscht, es weiß natürlich jeder Kulturphilosoph, dass der Mensch zugleich Effekt der kulturellen Symbolprozesse ist, in denen er sich immer schon vorfindet. Die Frage ist, sind wir allein Effekt dieser Symbolprozesse, in denen wir leben? Oder wird noch eine Differenz gemacht von dem, was erzeugt und gebraucht wird, in dem wir leben und dem wir sind? Es wird ja leicht als medienphilosophische Entdeckung ausgegeben, dass der Mensch allein Medieneffekt sei. Wäre er das, könnte er es nie bleiben. Denn wenn Medien eigendynamisch sind, ist auch der Mensch als Medium eigendynamisch. Das kann ich Ihnen mit einem theologischen Beispiel banal vor Augen führen. Es ist ja seit der sogenannten Schöpfungsgeschichte, Genesis 1, 2, 3, bekannt, dass der Mensch ein Medieneffekt ist. Effekt von dem Machtmedium des Wortes Gottes. Geschaffen durch dieses Metamedium Wort Gottes. Der Mensch also als Medieneffekt, aber er ist es nicht geblieben. Denn die darauffolgende Geschichte, Genesis 3, 4, 5, ganz viele, am Anfang der Bibel, die Geschichte von Freiheit und Fall, Äpfeln und Frauen und allem, was Spaß macht, formuliert im Mythos, was es heißt, Mensch zu sein. Die heile Medialität der Schöpfung, paradiesisch, zerreißt in dem Augenblick, wo der Mensch als Medieneffekt aus eigenem Antrieb und Begehren von der Ordnung abweicht. Also auch hier haben Sie bereits in einer kleinen Geschichte einen Medieneffekt namens Mensch, der aufgrund seiner Eigendynamik nicht nur Effekt bleiben kann. Wenn es in der Medienphilosophie etwa wie bei Erich Hörls Heiligen Kanälen schön gezeigt Grund gäbe, nach Kassierer ganz anders zu denken, könnte man sagen, es geht um das Animalsymbolikum 2.0, eine Bedeutungsverschiebung. Dass der Mensch nicht mehr das Symbol erzeugende Tier ist, sondern das durch Symbole erzeugte Tier vom Herrscher zum Beherrschen wird. Und dann muss man natürlich an Shannon, Lévi-Strauss und Lacan erinnern. Es wäre in dem Horizont der medienphilosophischen Implikationen von Claude Shannon wohl zu sagen, das Reale ist Funktion der Symbole. Daher sind Symbole auch so mächtig wie Gottes Wort, sie erzeugen Wirklichkeit. Daher sind die Symbole das die Wirklichkeit des Menschen konstituierende, der Mensch dann Symboleffekt. Aber genau an dem Punkt zu sagen, er sei nichts weiter, wäre die Neuauflage der Religionskritik als Anthropologiekritik. Wird der Mensch allein von der Kultur gemacht oder die weitergehende Frage wird dann sein, sind Symbole und Medien eigentlich alles, was ist? Wäre der ontologische Grundbegriff Medium, Symbol. Erst wenn die Funktionsrelation, die ein Symbol ist, oder was Medien sind, Funktionsrelationen, mathematisierbar, wenn diese Funktionsrelationen zum Inbegriff des Wirklichen gemacht werden, und das Reale zum Effekt dieser Funktionsrelationen, dann wird das Animal zum Effekt des Symbolon, des Symbols. Das ist die Wende, auf die er unter anderem Hörl so hinweist, aber die ist philosophisch natürlich lang vertraut, auch Zeichen philosophisch-semiotisch lang traktiert worden, ob Zeichen eigentlich alles sind, was ist, oder ob es noch etwas anderes als Zeichen gibt. Das ist dann im Folgenden meine Problemfrage, ob Medien eigentlich alles sind, was ist. Im Horizont von Strukturalismus wie Systemtheorie, teils auch von Semiotik, könnte man meinen, genauso sei es. Sein ist Zeichen oder Sein ist Funktionsrelation. Nur kehrte immer wieder die Frage nach dem, was darin nicht aufgeht, etwa das inkarnierte Subjekt bei Merleau-Ponty, die Bruchlinien von Erfahrung bei Bernhard Waldenfels, die Alterität und Diachronie bei Levinas oder Heideggers Ereignis und Derridas Raffinierung als Unmöglichkeit von Gabe oder was mich interessieren würde, Passivität und Passion. Das sind Problemtitel, in denen die Totalthese, Medien oder Symbole sind alles, was ist, irritiert werden. Wenn Bildtheorie der Bildkritik bedarf, würde ich eben sagen, bedarf Medientheorie auch der Medienkritik, allerdings nicht als blöde Technikkritik, solche Heidegger-Folgen gibt es ja auch, sondern, so meine Frage, als Arbeit an den Exklusionen durch Medialität. Und das scheint mir die Pointe der Frage nach den Körpern des Denkens, Wollens und Fühlens zu sein. Daher nun sechstens, kurz noch Erläuterung, Medien als Funktionsrelationen. In der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts wurde es als eine der großen Entdeckungen gefeiert, was Cassirer vorgestellt hatte, Philosophie nicht mehr im Modell der Substanz zu betreiben, sondern der Funktionsrelation, letztlich von Leibniz und der leibnizischen Mathematik her inspiriert. Ein substanzieller Medienbegriff wären natürlich Dinge, Medien als Funktionsrelationen. Was hat es zur Folge? Alles kann als Medium begriffen werden. Ob alles auch immer Medium ist, muss nicht sein, aber alles kann als Medium begriffen werden, weil es so verwandt, in solcher Funktion auftreten kann. Potenziell ist alles Medium, aktual vieles, konkret aber immer nur manches. Medien sind dann als Funktionsrelation entweder abhängige Funktionen von Interessen, Agenten, Strukturen, Institutionen, so wie man das ja auch mit der Sprache gemacht hat. Medien als abhängige Funktionen werden abhängig von den ihnen zugeschriebenen Funktionen. Ich meine, so machen Sie das mit Ihrem iPhone auch. Sie schmeißen in der Regel nicht nach dem Vorleser gerade, sondern behalten es in der Tasche und benutzen es für was anderes. Diese Funktionsrelation, abhängige Funktion, kann kippen, was man Schubumkehr nennen könnte, wenn sich das funktional begriffene Medium von seiner dienstbaren Funktion emanzipiert. Da geht es dann nicht nur um Besen, die man ruft, oder um den Golem oder Frankenstein, sondern auch wieder um ihr iPhone. Weil es natürlich eine Eigendynamik entwickelt, die erheblich über die zugeschriebenen Funktionen hinausgeht. Solche Inversions- oder Kippphänomene kennen wir alle aus elementarem Animismus. Wenn Dinge, die uns bedeutsam sind, durch Gebrauch und Begehren und Geschichte animiert werden und dadurch ihr Eigenleben entwickeln. Teddybären, Notebooks. Solche Inversionserfahrungen sind natürlich das eigentlich Interessante und Beunruhigende. Wenn die einst dienstbaren Mittel längst schon den Aufstand geprobt haben und natürlich nicht selten die Herrschaft übernehmen. So zu sprechen ist aber nostalgisch. Denn dann würde nur das alte Agentenschema, die Handlungslogik, wir beherrschen die Dinge, die Apparate beherrschen uns, bloß umgekehrt. Es würden die Maschinen animiert als Agenten. Das kann man machen, damit kann man auch schöne Literatur und Kino machen. Aber es ist bloß die Umkehrung des kritisch gewordenen Schemas. Die problematischeren Seiten zeigen sich bei ethischen oder juristischen Problemen. Sie kennen das von Assistenzsystemen in Autos, die ja längst den Fahrer überflüssig machen könnten, einigermaßen zumindest. Deswegen braucht man zumindest bei den ganzen Hilfssystemen juristische Setzungen, die noch einen Unterschied machen, dass bei aller Kompetenz und Eigendynamik der Assistenzsysteme noch einer verantwortlich gemacht werden kann. Und man, wenn man wen umfährt, das nicht aus dem Navi schieben kann. Etwas weniger banal und schon komplizierter, und deswegen ist es nicht nur ein juristisches, sondern auch ein ethisches Problem, ist es natürlich bei den Medien, die der Lebenserhaltung dienen und so gut der Lebenserhaltung dienen, dass Sterben unmöglich wird. Im Großen wäre das das Gesundheitssystem, im Konkreten die Apparate, die man etwa auf der Intensivstation findet. Die als lebenserhaltende Apparate angesprochen werden und man glaubt, sie zu beherrschen. Nur gibt es genug Fälle, etwa von Koma-Patienten, wo man den Eindruck haben kann, diese Apparate erhalten ihr eigenes Leben mit Hilfe der Halbtoten. Die Hermeneutik des Verdachts, die ich hier etwas verkürzt vorstelle, ist natürlich, dass Körper, die unter Krankheitsverdacht stehen, zum Medium gemacht werden können, um ein autopoetisches Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Und die halbtoten Körper das Substrat sind, an denen Medizintechnik entwickelt wird und sich amortisieren muss. Dann wären gewissermaßen diese halbtoten Körper die Quelle, aus denen Apparate ihr Daseinsrecht und ihren Unterhalt saugen. Solche Kippphänomene sind dann schon ernster, als wenn wir es nur mit dem iPhone zu tun haben. Die Medien eines Systems also können in dieser Art und Weise kippen. Dämonisierung, die Sie mir jetzt vorwerfen könnten, steht mir aber eigentlich fern. Dieses Heidegger-Zeug interessiert mich nicht. Die schwierige Frage ist, wenn ich Medien als Funktionsrelationen begreife, wird am konkreten Fall fraglich, was eigentlich Medium ist und was sein anders? So wie man fragen kann, wer spricht, kann man dann fragen, wer ist eigentlich beim Kranken und seinen Apparaten Medium und was nicht? Darauf muss man, wie gesagt, ethisch und juristisch reagieren. Die Wer-spricht-Frage ist zunächst mal nur ein Beispiel für einen Lackmustest, den man machen kann. Die genannten Inversionsphänomene würden als Mainstream erwarten lassen, Mensch ist, was die Medien dazu machen. À la Foucault, der Mensch ist nicht Subjekt, sondern Subjektum unterworfen. Aber so ist es ja eben nicht. Wenn etwa die Kultur, die wir Bildungsbetrieb nennen, zu einer Fließbandproduktion der Bildungsmaschinerie geworden ist, gibt es ja doch immer noch ab und zu wenigstens ein Unbehagen an eskalierenden Bologna-Effekten. Und schon dieses Unbehagen, deswegen Pathos, Affektion ist ein Indikator, kann deutlich machen, dass es so zumindest nicht ohne Widerstand geht. Also, die Bildungsmaschinerie als Apparat, in dem wir uns bewegen, hat eine Eigendynamik, in der wir natürlich Subjektum sind, Funktion der Bildungsinstitution. Aber in dem Moment, wo sich Unbehagen oder Widerspruch regt, zeigt sich, dass selbst wenn sie Medieneffekt wären, doch nicht bloß Effekt sind, sondern Widerstand leisten können. Die Modelle, die ich damit verhandelt habe, sind relativ klar. Das alte, Medien in dienstbarer Funktion, das vermeintlich neue, Medien in herrschender Funktion, was man bereits aus der Schöpfungsgeschichte kennt. Die Musik allerdings spielt wohl dazwischen, wenn man es wagt, noch eine Differenz von Mensch und Medium zu machen. Am Beispiel der Sprache hatte ich das erwähnt. Am Beispiel der Technik ließe sich das näher ausführen. Nur eine Randbemerkung verkürzt dazu. Wenn man diese Eigendynamik der Technik erst einmal beschreibt und zu verstehen sucht, ist es in der Geschichte der Technikphilosophie bis ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts und bei manchen ja bis heute gang und gäbe, Technikkritik zu üben in relativ pauschaler Weise. Zwei Beispiele, dass das völlig abwegig ist im Horizont von Theologie und Philosophie. Es gibt auch in der Philosophie, etwa bei Paul Ricoeur, Lektüretheorie. Mit der These bei Ricoeur, der Leser werde im Lesen eines Textes ein anderer. Refiguration nannte er das. Wenn dem so ist, ist hier die Technik von Text und Lektüre bereits eine, die Anthropotechnik ist und auch sein soll. Der Mensch soll ein anderer werden, abgeschaut natürlich aus der Tradition der Bibellektüre. Und wenn es Theologen gäbe, die technikkritisch in einfacher Weise wären sie daran zu erinnern, dass Sakramente, also Abendmahl, Taufe, bestimmte Religionstechniken sind, um neue Menschen zu machen oder die Menschen zu anderen zu machen. Die Medienpraxis der Religion ist von daher auch Anthropotechnik, na klar. Allerdings kritisch. Ich hatte gesagt, die Medienexklusion und die Frage nach dem anderen der Medialität interessiert mich, also von daher siebtens, die Frage nach dem anderen der Medialität. Sie erinnerten sich, ist eigentlich alles Medium oder gibt es noch was, was nicht so ist? Also unter funktionalem Medienbegriff gesprochen, gibt es etwas, was nicht nur Medienfunktion ist. Und dafür scheinen mir die Ausdrücke, die auch hier in der Ringvorlesung leiten sind, wie Materialität, Beispiele zu sein. Bekannt ist das natürlich seit Kittler und seit Rheinberger, das wissen Sie alles besser als ich, mit der Zielthese, dass man wohl sagen kann, the matter is the message oder stärker noch, eigentlich the matter matters. Wenn man nämlich vertreten würde, Medien seien alles, was ist, Medium ontologischer Grundbegriff würde vergessen, dass sich und dort auch wieder an Fragen der Affektion oder des Ethos, sei es nun Verantwortung oder Gewissen, Widerständigkeit regt. In Subjekten, Erlebnissen, Körpern. Die Medienkörper mögen ein Inbegriff für die Menge aller Körper sein, aber das Körpermedium des Menschen ist Sitz im Leben von Affektion und ethischen Phänomenen. Einfaches Beispiel. Wie ist das mit Geburt und Tod? Verkürzt gesagt Tod. Könnte man für immediat halten. unmittelbar, tritt ein, aber zeigt sich darin als medial unaufhebbar. Natürlich ist Tod, schon der Ausdruck und erst recht die Praktiken, die wir darum kennen, immer medial imprägniert. Aber als Ende des Lebens markiert er einen anthropologischen Grenzwert von Medialität. Man könnte auch sagen, den Kollaps von Zeichen oder Medialität. Denn kein Totenpalaver oder Grabreden, Geschwätz kann den Tod vermitteln. Auch wenn sie ihn schmackhaft machen wollen manchmal. Moral von der Geschichte ist schlicht. Sein und Medialität, glaube ich, sind nicht gleichzusetzen. Es geht darum, wie man die Differenz markiert zwischen Medien und ihrem anderen. Zwei Grenzwerte, um diese Differenz zu markieren, scheinen mir absehbar. Unmittelbarkeit oder Unvermittelbarkeit. Unmittelbarkeit hieße Unbedürftigkeit von Medialität. Unvermittelbarkeit, Unmöglichkeit von Medialität. An Unmittelbarkeit muss man hierzulande natürlich kaum erinnern. Der subjektive Idealismus Fichtes oder die Romantik bei Schleiermacher und Konsorten hatte die Vorstellung ursprünglicher, immer mitgesetzter und finaler Unmittelbarkeit. Hermeneutisch heißt es, eigentlich versteht man sich und wenn man sich mal nicht versteht, muss man ein bisschen arbeiten, dann versteht man sich wieder. Im Grenzwert wäre man am Ende der Zeiten im All der Geister, wo sich alle miteinander immer verstehen. Muss natürlich die Hölle sein. Unmittelbarkeit, das gehört zur Bedingung von Kultur, ist immer schon vergangen. Und das ist keine romantische These, aber ich lasse es jetzt beiseite, weil mich der zweite Punkt mehr interessiert und das hat vermutlich Dieter Marsch eh alles schon gesagt. Das Interessante, wenn man nach dem anderen von Medialität fragt, ist Unvermittelbarkeit im schärferen Sinne eines Risses. Deswegen hatte ich auch solche Todbeispiele schon vorweggenommen. Ich nehme nochmal den netten Kollegen Jochen Hörisch. Dass etwas nicht stimmt, dass schon im Anfang ein Riss ist, das ist die mediale Erfahrung schlechthin, so Hörisch. Und das hat eine Reihe von Folgen, etwa dass Sein und Sinn nicht identisch sind. Dieter Marsch als harter Negativist in Adornos Tradition oder Kierkegaards Tradition hat darauf ja seine ganze Medientheorie gegründet. Ich würde dem aus theologischen Gründen, auch aus anthropologischen Gründen folgen. Medialität ist immer Antwort auf basalen Riss. Daher gilt, im Anfang war der Riss, im Ursprung der Sprung und nicht die immediate Fülle. Wenn dem so ist, dann ist dieser Riss oder etwas formaler gesagt Differenz, Ursprung von Medialität. Und das muss man nicht gleich abstrakt strukturalistisch hören, etwa die Differenz, die sie selber in sich sind. Wenn sie sich mal nicht verstehen und zu verstehen suchen oder ihr Eigenleib nicht so will, wie sie gerne hätten. Kleine Risserfahrungen. Die Theologie kennt es als Riss im Menschen, Adam, der Gefallene. Oder als Riss zwischen Gott und Mensch. Daher auch sozial, Riss zwischen Menschen. Das sind Andeutungen für das andere von Medialität. Medien sind dann Funktion von basalen Differenzen. Das andere des Mediums ist sein Woher und sein Worum Willen. Und das führt mich nun noch achtens dazu, das etwas weiterzuführen und ein bisschen zu konkretisieren. Ethos und Pathos, also Wollen und Fühlen. Sofern der Mensch selber als Medium begriffen wird, muss das jetzt gründen, nach dem vorherigen, in einer Differenz zu sich selbst. Drastischer gesagt, in seiner Zerrissenheit, die er ist. Psychoanalytisch kennt man das natürlich seit langem. Wer spricht, wer denn, wenn ich immer mit mir zu dritt bin, mit Über-Ich, Es und Ich? Anthropologisch kennt man das auch. Als Homo absconditus, dass der Mensch sich selbst verborgen ist. Er ist sich nicht selbst transparent, auch wenn man das ja manchmal meint. Theologisch zugespitzt geht es in dieser Differenz um Begehren und Vernunft oder Sünde und Glaube. Das sind Ausdrücke um diese basale Zerrissenheit, die der Mensch ist. in Sprache zu fassen. Es sind Variationen auf diesen basalen Riss. Nun hatte schon vor 30 Jahren Dietmar Kamper mit Christoph Wulff ein Bändchen herausgegeben unter dem Titel Wiederkehr des Körpers. Nicht um eine verlorene Einheit zu beschwören, sondern, so Dietmar Kamper, als Arbeit an der Ersetzung der menschlichen Natur durch ein vermitteltes gesellschaftliches Konstrukt. Das ist nicht kulturpessimistisch zu hören, sondern eine Problemanzeige. Denn diese Ersetzung des Körpers, den Sie alle heute mitgebracht haben, durch gesellschaftliche Konstrukte, er sei doch Funktion der Medienprozesse, stoße, so Kamper, auf Widerstand. Widerstand des Körpers gegen diese Zumutungen. An diesem Widerstand, nochmal Kamper, zeige sich eine Grenze, an der die menschlichen Körper sich eher nolens als volens melden, nur sei diese Grenze in ihrem Verlauf undeutlich und unklar. Diese Grenze, würde eher noch sagen Schwelle, ist die Frage nach dem, was sich meldet, wenn sich Widerstand gegen die Panmedialität meldet. Und dafür habe ich die ganze Zeit ja bereits Gebrauch gemacht von zwei Schwellenphänomenen, ethischen Verantwortungsfragen und pathischen des Fühlens und der Affekte. Ich sag's mal in einem anderen Dialekt, phänomenologisch: Der Leib ist das Medium der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und schon die Eigenleibwahrnehmung ist eine Fremdwahrnehmung. Und der Leib ist Sitz im Leben des Verantwortungsgefühls oder des Gewissens und Begehrens. Diese zwei Schwellenphänomene, ethisch und pathisch, ließen sich jetzt in Hülle exemplifizieren. Sie kennen es natürlich, wenn in wissenschaftlichen Kontexten jemand eine Unterscheidungsschwäche hat. Nicht Leser, aber doch Unterscheidungsschwäche, weil er mein und dein nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Dann hat er ein Problem und provoziert bei manchen Unlustgefühle. Denn dieser Unterscheidungsschwache wird zum Texträuber. Und da hilft dann auch keine Methode oder keine Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens. Wer diese Unterscheidungsschwäche hat, tätigt Übergriffe, die jemandem zugeschrieben werden. Diesem Übergriffigen. Selbst wenn er nicht selber geklaut hätte, sondern klauen lässt, macht es das ja nicht besser. In dieser Banalität melden sich Affekte und Verantwortungsfragen bis zu Gewissen und Recht. Ich würde sagen, das ganze Spektrum pathischer, ethischer und logischer Indikatoren, bei der die Frage nach dem Wer unerlässlich wird. Und die, die das Ganze unterhaltsam oder empörend rezipieren, sind natürlich pathisch beteiligt, Patienten dabei. Oder ein anderes Beispiel, auch wenigstens kurz erwähnt, nach dem Siri, Alter Hut, Oliviero Toscanis Kampagne für Benetton, die Pietà daraus. Es hatte sich ja Baudrillard heftig darüber echauffiert, dass Toscani hier Elend und Gewalt in der Werbung vernutze. Es geht dabei um ein Foto von Frau Frare, eines sterbenden AIDS-Kranken, inszeniert hier in der Bildtradition der Beweinung des toten Jesus. Die AIDS-Hilfe war im Unterschied zu Baudrillard ganz erfreut darüber, dass hier Tod ins Zentrum der Aufmerksamkeit komme. Ich möchte das nicht, was eigentlich nötig wäre, im Einzelnen auslegen. Was evident ist, dass hier Affekte und Verantwortungsfragen sich melden, eben die von Kamper angedeutete Grenze, an der sich der Körper meldet. Und das kann auch noch viel drastischer veranschaulicht werden, wenn man wollte. Etwa, wenn Menschen zum Material werden, um aus ihrer Tötung symbolisches Kapital zu schlagen. Mehr oder weniger gut gemachte Terrorvideos betreiben das ja. Menschen zur Materialität von Videoproduktion zu machen. Also Fazit, die Frage, wer spricht oder wer zeigt was und wie, kann gewissermaßen in den Mediennetzen, in denen wir leben, eine bestimmte Pointe setzen, eine Differenz markieren, die Orientierung ermöglicht. Denn diese Frage nach dem Wer provoziert die Rückfrage nach ethischen und pathischen Dimensionen der Medienprozesse. An diesen Phänomenen sind Grenzen berührt, an denen sich etwas meldet, was nicht in der Funktionsrelation von Medialität aufgeht. Im Anfang war der Riss mein jahörisch wie Märsch, am Ende wird der wohl auch stehen. Deswegen sind diese Mediennetze eben erheblich labiler, als sie uns glauben machen. Sie sind gewissermaßen zum Zerreißen gespannt. Es gäbe nun infolgedessen noch eine ganze Reihe von Problemanzeigen, aber das lasse ich jetzt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.